dieses Wachstum, das war ja auch nicht vorhergesehen. Das kam wirklich aus dem Nichts. Ich glaube, keine andere Company hat das vorher geschafft oder auf die Beine gestellt. Das heißt, man hat sich da, glaube ich, auch vorher wenig Gedanken gemacht, wie man das jetzt macht. Und dann war auf einmal wirklich Demand und Wachstum so verrückt. Eigentlich lief diese Skalierung innerhalb von 9 Monaten.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute nicht nur mit der Anjali und mit mir, sondern mit einer ganz tollen Gästin, und zwar mit Carmen Benke, ehemaliger VP People von Gorillas. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Liebe Anjali, du auch.
Hallo, schöne Grüße auch an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, würde ich euch empfehlen, dass ihr einmal ganz weit zurück an den Anfang geht und die Staffel von Anfang an hört, weil wir uns an der Employee Journey abarbeiten und über alles rund um Talent Acquisition reden. Und ja, ich freue mich total und bin total gespannt, was wir heute lernen.
Vielleicht hole ich mal so ein bisschen aus, worum genau geht's denn heute und warum sprechen wir über Gorillas, weil ich glaube, so die letzten Schlagzeilen, die man von Gorillas gehört hat, waren jetzt nicht nur positiv, sage ich mal. Mai 22 war Gorillas ja neben Klarna extrem stark in der Presse, was das ganze Thema Mass Layoffs angeht, und hat meiner Meinung nach in Deutschland so diese Art der Mass Layoffs in Anführungszeichen auch eingeläutet. Also ich fand, so Gorillas und Klarnas waren irgendwie ein Startschuss für die echt haarige Zeit in der ganzen Digitalbubble. Geht's dir da genauso, Anjali, oder hast du einen anderen Blick drauf?
Ja, ich denke immer bei Massenentlassungen, und bei Mass Layoff ist immer mein schrecklichstes Beispiel. Einmal, ich glaube, das war das Beispiel Walmart. Ich weiß aber nicht, ob es eine Urban Legend ist, wo die gesamte Belegschaft zur Weihnachtsfeier gefahren worden ist und man verschiedene Bändchen hatte, je nachdem, mit welchem Bus man zur Weihnachtsfeier vermeintlich fährt.
Oh, ich ahne es schon.
Genau. Und alle mit dem grünen Bändchen sind zur Weihnachtsfeier gefahren und alle mit dem roten Bändchen sind gekündigt worden. Aber es gibt ja in Amerika Employment at Will, deswegen arbeitsrechtlich ein bisschen anders, aber da muss ich immer dran denken. Und war nicht auch mitten in Corona die große erste Massenentlassung, wo der CEO das über ein pre-recorded Video gemacht hat in Amerika?
Ja.
Mit Tier oder so?
Ich erinnere mich an einen amerikanisches Scale-Up. Ich weiß nicht mehr genau welches, aber ich weiß, von welchem du sprichst. Also das war während Corona. Ich war da tatsächlich noch gar nicht so nah dran. Da war ich ja noch am Anfang der Pandemie in der Beratung und habe das nur am Rande mitgekriegt. Ich glaube, so nämlich die ersten richtigen Massenentlassungsmeldungen und dann auch die Tatsache, dass so Listen geteilt wurden mit Kolleginnen und Kollegen und vor allem, dass so offen darüber gesprochen wurde, ja, bei LinkedIn so, hey, ich wurde gerade entlassen. Also in meinem Kopf haben echt Gorillas und Klarna damals so diesen Startschuss dahin gegeben.
Du meinst, dass sie das gut gemacht haben?
Dafür stecke ich nicht genug drin, ob ich sage, dass die es gut gemacht haben.
Nee, aber ich meine, dass sie es gut gemacht haben mit der Kommunikation danach. Und man, ich weiß gar nicht, wer diese Listen angefangen hat, aber ich weiß, dass ich die auch toll fand. Aber reden wir jetzt über Massenentlassung?
Nein, tun wir nicht. Ich wollte nur einmal vorab sagen, warum wir trotzdem mit Gorillas sprechen, weil ich hatte im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen erzählt, welche tollen Gäste wir alles in der Staffel haben. Und dann hieß es, ja, aber warum sprecht ihr mit Gorillas zu Hypergrowth? Die haben doch so viele Leute entlassen. Und ich finde, Gorillas hat in so kurzer Zeit so wahnsinnig stark skaliert. Und ja, es war danach, ist es in Massenentlassungen geendet, aber Gorillas war nicht das einzige Unternehmen. Deswegen finde ich, ist es trotzdem absolut gerechtfertigt, dass wir heute mit Gorillas sprechen, weil wenn die eine Sache gut gemacht haben, dann eine sehr schwierig zu erreichende Workforce rekrutiert expandiert. Also alles, wo ich sage, das sind echt Wachstumsschmerzen. Auch andere Wachstumsschmerzen, als wenn ich sage, als ich bei About You gestartet bin, waren wir irgendwie 700 Mitarbeitende groß und haben dann innerhalb von 1,5 Jahren die Belegschaft verdoppelt und dann ein IPO gemacht. Ja, das war total stressig, aber es war Headquarter-Workforce, die alle Laptop-Arbeitsplätze haben und erreichbar sind. So, da würde ich jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt aber die Creme de la Creme des Hypergrowth, die ich da gemanagt habe. Wir gehen gleich mal rein, was nämlich die Carmen sagt. Das ist auf komplett anderem Niveau.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Thema Massenentlassungen, Kündigungen geredet. Wir werden da sehr viel in der zweiten Staffel drüber reden, einfach weil das ein total wichtiges Thema für alle Personalverantwortlichen immer ist. Und wie Annika schon gesagt hat, wir können natürlich jetzt würdigen, wie phänomenal toll dieser Hypergrowth gemanagt wurde, auch wenn wir wissen, dass im Nachgang die wirtschaftliche Situation dazu geführt hat, dass man Leute wieder kündigen musste. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ganz bewusst entschieden, darüber zu reden, wie dieser Hypergrowth gemanagt wurde, beziehungsweise auch das schon mal als Einordnung. Annika hat das Interview geführt, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Aber deswegen bin ich umso gespannter, wenn wir jetzt zusammen zum ersten Mal dieses Interview hören.
Ja, finde ich auch. Und ich möchte, bevor wir ins Interview mit der Carmen reinstarten, eine Frage stellen, liebe Anjali. Was glaubst du denn, wo sind die größten Wachstumsschmerzen entstanden?
Dann im Nachgang bei der Retention oder schon von Anfang an?
Das Hiring war zwar schwierig, aber es hat, wie ich kam und verstehe, an sich gut geklappt. Also die hatten da einen ganz, wie ich finde, smarten Ansatz, da richtig Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen. Die richtigen Aufräumarbeiten haben dann primär gestartet, als die Mitarbeitenden da gewesen sind. Und jetzt rate mal, was waren so die Top-Themen? Also wo sind da Schmerzen entstanden? Wo waren die größten Schmerzen?
Ach Gott, wenn du es so schon sagst. Ich könnte mir vorstellen, einmal vielleicht ganz basal in der ganzen Equipment-Situation. Also habe ich genug Arbeitsmaterial für die Mitarbeitenden? Fahrräder, Helme? Oder vielleicht sogar, wie viel Arbeit habe ich wirklich für alle Leute? Also kriege ich die alle beschäftigt, nachdem ich die alle geheiert habe? Oder meine dritte, vielleicht ganz klassisch im Onboarding, wie organisiere ich das Onboarding für so viele Leute?
Tatsächlich bist du leicht off, nicht komplett off. Die Themen gab es, glaube ich, auch. Aber es gab aus HR-Sicht noch welche, die viel mehr Magenschmerzen noch bereitet haben. Aber dafür sprechen wir jetzt mit der Carmen. Die kann das nicht alles uns viel besser erklären als ich. Und deswegen schalten wir jetzt rein ins Interview. Liebe Carmen, von mir ein ganz herzliches Willkommen heute bei uns im Podcast HR Ungeschminkt. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich dich heute als Gästin mit dabei haben darf. Carmen, du bist aktuell Director Commercial Strategy and Operations bei The Quality Group. Das ist ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, welches Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Das ist aber nicht die Rolle, zu der wir heute sprechen möchten. Wir sprechen heute zu der Rolle, die du vor The Quality Group hattest. Und zwar warst du vorher VP People bei Gorillas. Und wir sprechen ja heute auch über das Thema Growth und Skalierung bei Gorillas. Ich finde, du hast einen super besonderen Werdegang. Nämlich bist du Quereinsteigerin im HR. Du hast deine Karriere ja gestartet bei der Unternehmensberatung. Und bist danach dann ja zunächst als Chief of Staff eingestiegen bei Gorillas, hast da ganz viel mit dem CEO zusammengearbeitet und dann deine Rolle als VP People bei Gorillas angetreten. Ich selber finde es eine wahnsinnig coole Quereinstiegskarriere. In diesem Sinne nochmal ein riesengroßes Willkommen von mir, liebe Carmen. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Annika. Ich freue mich, Gast bei euch heute zu sein.
Magst du uns einmal berichten, wie es eigentlich so ist, als VP People in einem Unternehmen bei Gorillas zu starten und dann insbesondere als Quereinsteigerin auf einem Schnellzug aufzuspringen und dann noch in die People-Themen reinzukommen? wie du weißt, bin ich ja auch vom Hintergrund keine klassische HRlerin, sondern bin auch den Weg über die Beratung gegangen. Und ich freue mich deswegen, immer sehr Quereinsteigerinnen in der HR-Welt zu treffen und so ein bisschen zu verstehen, wie war dein Start, wie hat's dich in die Position verschlagen und wie hat's dir gefallen?
Super gerne. Also wie du gesagt hast, im Endeffekt bin ich Februar 22 als Chief of Staff von unserem CEO Kahn bei Gorillas eingestiegen. Wollte eigentlich auch einmal Part von so einem crazy Wachstumsunternehmen sein und habe dann als Chief of Staff tatsächlich auch die verschiedensten, sag ich mal, strategischen Themen über alle möglichen Funktionen mitbetreut. Und unter anderem eben da auch schon, sage ich mal, people-related Topics wie irgendwie, ich sag mal, ein Quarterly Business Review und so weiter aufgesetzt. Hatte aber, sage ich mal, sonst keinerlei HR-Touchpoints auch vorher nicht gehabt. Im Endeffekt war dann bei uns, sage ich mal, schon nach wenigen Wochen oder Monaten klar, dass wir restrukturieren und das über alle Länder hinweg. Und im Endeffekt fing das bei mir dann so mit meinem People-Task auch an, dass ich die Restrukturierung übernommen habe und auch, sag ich mal, die neue Org zusammen mit dem Finance Department aufgesetzt habe und habe dann offiziell das People Department bei uns übernommen, als wir uns auch einvernehmlich von unserer CPO in den USA getrennt haben und, sage ich mal, das Headquarter ganz stark auf Berlin fokussiert haben. Und im Endeffekt, ja, bin ich dann so in HR, sage ich mal, wirklich reingerutscht. Fokus war hier auch dann ganz klar, den Bereich wirklich strategisch auszurichten und mit einem sehr, sehr kleinen und leanen Team knallhart zu priorisieren. Und ich glaube, daher war auch mein Consulting-Background ein ganz guter Fit. Fand ich eine mega Erfahrung. Wir hatten dann ein Team von 20 bis 25 Leuten in drei so Bereiche untergliedert. Wirklich hat's klassischen HR-Bereich mit Business Partnering, People Ops, Payroll, HR, Data und Tech. Dann natürlich Talent Acquisition und dann das Thema Employee Engagement, wo wir wirklich dann zum Teil auch mit Ressourcen aus dem Strategiebereich Themen wie Performance Management aufgebaut haben, Learning and Development, Diversity Topics. Also das war ein Potpourri an Themen und super, super spannend, weil das einfach auch sehr viel Aufbau an strategischen Topics war und schon fast so wie so Richtung Business Development ging. Von daher, ich war großer Fan und bin dann auch großer Fan von HR-Themen geworden.
Mir geht total das Herz auf, wenn ich das höre. Und warum ist das so? Ich finde toll, dass HR so dieser Mix aus Prozessen, Kennzahlen, strategischen Themen, technologischen Themen inklusive dieser menschlichen Komponente ist und man damit ja eigentlich einmal alles abdeckt. Und was ich eben häufig so schade finde, ist, dass insbesondere Top-Studenten, Studentinnen von Business Schools, ich glaube, würde man diese Leute fragen, wo sie landen möchten, HR ist meistens genauso null auf der Agenda. Ich finde das total schade, dass das so ist und habe deswegen auch mir persönlich auf die Agenda geschrieben, mehr jüngere Absolventinnen und Absolventen dafür zu begeistern, dass nicht nur den Weg Strategieberatung gibt, sondern dass solche strategischen Profile auch wunderbar in guten HR-Funktionen aufgehoben sind.
Absolut und fairerweise, ich hatte HR, wie gesagt, vorher auch nicht auf der Agenda und dann kam ich ehrlicherweise aus Zufall dran, weil da, wo es am meisten brennt, wird, glaube ich, Chief of Staff auch gerne auch draufgesetzt. Bin jetzt, wie gesagt, großer Fan und auch Verfechter, dass man so eine Organisation strategischer aufbauen kann und den Mix aus klassischen HR-Profilen mit so einem Allrounder-Generalisten-Profil sehr gut ergänzt.
Ich würde jetzt nochmal einen Minischwenk in deine aktuelle Rolle machen, liebe Carmen. Ich habe es ja gerade einmal angerissen, aber vielleicht magst du nochmal ein paar Sätze an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten und ein Intro zu deiner aktuellen Rolle machen und zum Unternehmen. Also eigentlich kurz und knapp die Frage, liebe Carmen, was genau machst du eigentlich gerade?
Sehr gerne. Also seit Sommer letzten Jahres bin ich bei der Quality Group. Ich glaube, einige der Zuhörer werden die Company kennen. Ich bin hier Director Commercial Strategy and Operations. Das heißt, ich bin weiterhin im Food- und Retail-Bereich geblieben, aber eben diesmal nicht im Consulting oder HR, sondern mit Fokus auf den Aufbau von unserer Vertriebsorganisation im B2B, weil die Company Stand heute noch, sage ich mal, 90% eine D2C-Company ist.
Ich kenne eure Produkte natürlich auch und zwar immer dann sehr präsent, wenn ich mal wieder so auf dem Trip bin, weniger Zucker, weniger Schokolade zu essen und dann Ersatzprodukte dafür suche. Aber dann lass uns doch mal auf die Zeit bei Gorillas eingehen. Ihr hattet ja diverse lokale Operations. Er hatte Driver, also nochmal eine ganz andere Workforce an der Stelle als wir. Also vielleicht kannst du uns hier mal auch ein paar Zahlen nennen. Also wie doll habt ihr skaliert? Wie viele Mitarbeitende über wie viele Länder habt ihr aufgebaut? Und wie habt ihr die Hubs eigentlich so hochgefahren?
Ja, also ich meine, im Mai 2020 wurde offiziell Gorillas gegründet. Nach 18 Monaten war man irgendwie schon bei einem Umsatz von 1 Milliarde pro Jahr. Und in dieser Hochphase waren wir bei tatsächlich 15.000 bis 16.000 Mitarbeitern, was komplett verrückt ist. Wir sind dann auch sehr schnell in verschiedene Länder gegangen und haben tatsächlich so in Peak-Zeiten dann auch 1.500 bis 2.000 Leute pro Monat geheiert. Also das ist schon komplett verrückt. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht.
1.500 bis 2.000 Mitarbeitende pro Monat.
Ja.
Ich will das einmal ganz kurz unterstreichen und auf uns wirken lassen. Das ist pro Monat mehr an Hiring als die meisten Unternehmen in der ganzen Digitalbubble in der Branche überhaupt groß sind. Wow.
Korrekt. Das denke ich mir auch jetzt bei der Quality Group. Ich denke, okay, das ist ja verrückt. Wir sind da noch nicht mal so viele, wie wir damals wohl pro Monat geheiert haben.
Und wie viele Mitarbeitende seid ihr jetzt genau bei der Quality Group?
So 1.200 ungefähr. Das ist dann quasi mini im Vergleich. Natürlich war der Großteil dann auch, wie du gesagt hast, Blue Collar mit so ungefähr 11.000 Ridern. Dann hatten wir, würde sagen, so ungefähr 2.000 sowohl im Headquarter als auch in den Countries, davon natürlich der größte Teil in Berlin tatsächlich und dann so 2.000 Leute ungefähr als Warehouse-Mitarbeiter. Das waren tatsächlich so die Peak-Zeiten, bevor wir dann wieder die ein oder anderen rausgenommen haben.
Ich bin gerade immer noch wahnsinnig beeindruckt davon, wie stark ihr gewachsen seid.
Ja, also die Zahlen sind komplett verrückt.
Wenn du auf diese Zeit so zurückblickst, was genau waren eigentlich so deine größten Herausforderungen, also in die Richtung Blue Collar und Operations?
Also ich glaube jetzt mal vorweggenommen, dadurch, dass dieses Wachstum, das war ja auch nicht vorhergesehen, das kam wirklich aus dem Nichts. Ich glaube, keine andere Company hat das vorher geschafft oder auf die Beine gestellt. Das heißt, man hat sich da, glaube ich, auch vorher wenig Gedanken gemacht, wie man das jetzt macht. Und dann war auf einmal wirklich Demand und Wachstum so verrückt, dass wir quasi diese Skalierung, wenn man es so will, ich meine, am Anfang lief irgendwie alles durch Kahn selber, da hat er noch von zu Hause aus geliefert, aber eigentlich lief diese Skalierung innerhalb von 9 Monaten. Ne? Also ich glaube, das gab es einfach noch nicht vorher, aber mit diesem, sag ich mal, Wachstum oder auch mit dieser verrückten Nachfrage, die dann durch Covid auch getrieben wurde, war bei uns der Druck super, super hoch. Also es war ja im Endeffekt so, mit jedem, den wir dann nicht geheiert haben, haben wir eigentlich Geld auf der Straße gelassen. Da kam man irgendwie gar nicht mehr hinterher. Das führte natürlich dann auch dazu, dass man zum Teil hatte man Fehlhires, ja, definitiv. Und zum Teil hat man natürlich auch irgendwann links und rechts angefangen, Leute zu rekrutieren, ohne wir jetzt wirklich eine Vorstellung haben zu haben von dem Overall Org Setup, ne? Also auch insbesondere dann, was HQ betrifft, nicht unbedingt nur Blue Collar.
Wenn ich an das Thema Gorillas zurückdenke, das Ganze kam ja aus dem Nichts. Und es gab so eine Zeit, da war Gorillas in Hamburg so bei mir und bei meinem Freundeskreis quasi omnipräsent. Und es gab auch einfach so das perfekte, auf meine Zielgruppe abgestimmte Sortiment. Teilweise Frühstück, wenn man morgens sagt, man lag noch im Bett und war zu faul, zum Bäcker zu gehen. Man hat über die App was bestellt, man ist aufgestanden, hat sich noch kurz einen Kaffee gemacht und dann hat es auch schon geklingelt und die Bestellung war vor der Tür. Also ich fand es super krass.
Ja, ist auch so. Also als ich das erste Mal von Gorillas gehört habe, hat auch ein Freund von mir da angefangen. Also es war für mich nicht vorstellbar, dass das funktioniert, aber einfach super, super spannendes Unternehmen. Aber wie du sagtest, also die Herausforderungen waren halt da und waren dann auch schmerzhaft. Ich will nicht unbedingt sagen in dem Moment, aber man hat dann schon die ein oder anderen Nachwehen, gerade was du jetzt sagtest mit Richtung auch Operations und Blue Collar. Also bei uns war dann tatsächlich die Skalierung von den ganzen irgendwie HR-Systemen, die war ja überhaupt nicht mehr möglich. So, die sind eigentlich nicht mit unseren Mitarbeitern mitgewachsen. Das ist insbesondere Blue-Collar-Systeme, Payroll-Issues. Kein Wunder, wenn man 11.000 Fahrer bezahlen muss, die verschiedene Shifts haben, von verschiedenen Tagen arbeiten, in verschiedenen Systemen über 9 Länder hinweg, dass es da Hiccups gab. Und auch irgendwie so das Thema, sag ich mal, überhaupt sich intern abzustimmen und die Prozesse richtig aufzusetzen. Ja, also auch das klassische Beispiel, was ich dann eher im Nachgang aufgeräumt habe. Also es gab beispielsweise ja natürlich auch keinerlei Abstimmung bei so einem Hiring-Druck mit Finance zum Beispiel in Richtung Budget oder wie viel Headcount brauchen wir jetzt oder wo wollen wir hin. Das ist dann natürlich leider erst später aufgefallen.
Okay, also das bedeutet wahrscheinlich, dass jetzt von Anfang an, denke ich mal, schon viel in einzelnen Departments und Ländergesellschaften in Silos unterwegs gewesen seid, um, sage ich mal, so die Geschwindigkeit überhaupt herstellen zu können. Wie seid ihr da vorgegangen?
Am Anfang war quasi alles aus Berlin gesteuert. Also Hiring, Payroll, wir haben irgendwie versucht, alles zentral zu machen. Dann ging irgendwie Expansion los in anderen Ländern. Und dann hat man natürlich auch lokal geheiert. So. Und entweder eben über ein Expansion-Team selber oder man hatte Glück und hatte schon einen GM, der sich dann darum gekümmert hat. Aber das dauert natürlich auch, bis man entsprechend die Leute hatte. Da ist man schon zu spät. Also daher ist es ein bisschen gewachsen, dass man am Anfang alles zentral gemacht hat. Und dann kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel gerade bei diesen Blue-Collar- und Payroll-Themen das nach hinten losgeht, wenn das so länderspezifisch ist. Und dann haben wir quasi, als wir diesen Reset hatten, dann haben wir erst sehr viel in die Länder gepusht. Aber natürlich, wenn du anfängst, dann Länderorganisationen aufzubauen, du hast irgendwann auch Head of People dort, dieses Alignment dann Cross-Country, dann hat wirklich jedes Land auch gemacht, was es wollte. Und sag ich mal, dieses Alignment zwischen Country und HQ und auch, sag ich mal, unterschiedliche Verantwortlichkeiten, was liegt wo, kam ehrlicherweise dann erst gegen Ende, weil es natürlich Prio Z war in dem Moment, wenn du einfach nur Druck hast, Leute ranzuholen.
Du hast gerade ein Thema genannt, das ich super spannend finde, und zwar die Fragestellung, was mache ich zentral und was mache ich eigentlich dezentral in den Ländern? Das ist ja immer ein ziemlicher Tanz auf dem Drahtseil, wie man sich da richtig aufstellt. Und es gibt auch nicht eine Größe oder eine Antwort passt auf alle Unternehmen. Auf der einen Seite sagen wir auch HR-seitig, man sollte schon in den Kernprozessen involviert sein, man sollte Sichtbarkeit bekommen. Nichtsdestotrotz, bei einer solchen riesengroßen Unternehmensgröße muss man ja an der Stelle auch einfach mal loslassen können. Sonst wird man ja als HR-Abteilung so zum harten Bottleneck. Welche Themen hattet ihr dann eigentlich so zentral und welche hattet ihr bewusst dezentral in den Ländern gelassen?
Also im Endeffekt jetzt auch über HR vielleicht hinaus, wir hatten dann wirklich so einen Switch, dass wir gesagt haben, okay, es geht so viel in die Länder, wie nur möglich ist. Im Endeffekt war eigentlich nur Brand und Tech noch im Headquarter, wenn du es jetzt ganz drastisch siehst. Ich kann mich erinnern, wie ich mit Khan im Raum saß und er tatsächlich jeden Country GM gefragt hat, was passieren würde, wenn es morgen kein Headquarter mehr geben würde, was brechen würde und welche Funktionen er noch braucht. Und dann wurde das schon sehr, sehr klar, dass, glaube ich, so ein etwas leaneres Setup auch Sinn macht, je nach Company. Und im Endeffekt war es bei uns dann so, wir haben im HR-Bereich alles operative in die Länder gegeben, Strategie im Headquarter gelassen. Also im Headquarter waren immer noch, ich sag mal so, firmenübergreifende Richtlinien oder auch Firmenwerte, solche Themen wie Tech und Data, das haben wir auch im HQ gelassen. Alles auch Richtung Tracking und Reporting, auch was Recruiting anging. Und natürlich gerade so bei diesen Employee-Engagement-Themen, wo wir auch noch sehr am Anfang waren, wie so ein Blueprint auch erstellt für strategische Themen. Ja, also wir haben Performance Management im Headquarter ausgerollt, aber macht natürlich genauso Sinn in den Countries. Und warum das Rad jetzt neu erfinden, das haben wir natürlich mit an die Hand gegeben. Oder wie machen wir Salary Discussions? Wie bauen wir gewisse Themen, die in jedem Land nicht funktionieren, irgendwie from scratch, dass wir so ein gewisses, sag ich mal, Knowledge Sharing auch verfügbar gemacht haben für alle Länder. Weil wie du gesagt hast, also irgendwann war natürlich so ein Silo-Denken und jeder hat dann das Rad neu erfunden, aber eigentlich hatten alle ähnliche Probleme. Das war so eher die Rolle des HQs. Und in den Ländern lag dann, wie gesagt, alles operative. Also von Sourcing über Hiring zu Onboarding, Payroll etc. Und halt wichtig, diese eigene Budgetverantwortung. Also jedes Land hat tatsächlich auch ein Budget dann bekommen, und hatte insofern auch einen Headcount-Plan, den wir mit getrackt haben, gerade als wir gemerkt haben, dass wir völlig lost sind im Sinne von, wie viele Mitarbeiter arbeiten eigentlich wo, in welcher Rolle. Und das hat dann halt auch wirklich bewirkt, dass die natürlich viel länderspezifischer agieren können. Siehe Payroll, ja, das läuft einfach in Niederlanden anders als in UK oder als bei uns. Funktioniert nicht, da braucht man die richtigen Experten mit dem Länder-Knowledge. Und dass die halt auch viel agiler agieren können in gewissen Situation, ja. Und eigentlich ganz witzig, man merkt dann auch, dass dann, wenn, sage ich mal, der Country Head oder Head of People ein eigenes Budget hat und selber hiren muss, dann nochmal ganz anders hinterfragt, wer jetzt wirklich, sag mal, kritisch ist als Hire, wen es unbedingt braucht und wen nicht. Das war eigentlich ganz witzig zu beobachten, dann, dass das dann das Mindset auch ein anderes wird, als wenn, klar, HQ hired.
Was genau habt ihr wirklich da aus dem Headquarter gemacht? Es geht ja ums Recruiting. Also sagt ihr den jeweiligen Country Leads, die sind komplett alleine gelaufen. Ihr habt irgendwann mal im Headquarter Guidelines erarbeitet, beispielsweise für einen Interviewprozess gesagt, das sind so unsere Best Practices, das ist so der Gorillas-Weg, wie wir Themen angehen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das war im Endeffekt so, wir haben, wie du sagst, Guidelines festgesetzt. Ich glaube, es gab Themen, ne, die sind für alle relevant, sowas wie Werte, ob du Rider bist, Warehouse oder im HQ sitzt. So Grundsatzthemen, die im Hiring-Prozess bedacht werden sollen oder auch vermittelt werden sollen, wie du als Company dich darstellst, das kam quasi vom HQ. Es gab auch, sage ich mal, neuen Hiring- und Recruiting-Prozess, wie wir White-Collar geheiert haben. Das haben wir natürlich im HQ definiert. Hatten wir ein fixes Schema, welche Case-Study für welche Rolle in welchem Land? Nee, aber ich glaube, so solche Minimum-Requirements mit so und so vielen Leuten sprechen, das und das vermitteln, die Persönlichkeitswerte testen, das haben wir mit reingegeben. Und dann wirklich alles ab Warehouse, Rider und so weiter, das war sehr autonom in den Countries.
Hast du so richtig in deiner Rolle auch so Best-Practice-Beispiele mitbekommen, wie einzelne Länder zum Beispiel im großen Stil besonders erfolgreich Blue-Collar-Mitarbeitende, also so Operations und Driver, geheiert haben?
Naja, wir hatten ja, sage ich mal, ganz am Anfang wie so eine Art Taskforce, die das mitgeheiert hat. Also es waren wirklich auch Generalisten, die dann mit ins Country sind und so weiter und dann auch Head of People oder ein GM mit angestellt haben in den Countries. Ich sag mal, Best Practice, auch gerade was jetzt Richtung Systeme geht, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also wir sind dann irgendwann Richtung, jetzt gibt's auch ein Workday und so weiter und haben dann ehrlicherweise auch wieder die Rolle rückwärts gemacht, als sich's dann nicht mehr gelohnt hat. Von daher war das schon extrem schwierig, aber wir hatten insbesondere UK, wo man gesagt hat, hey, das war outstanding im Sinne von Warehouse-Performance, Rider-Engagement und so weiter, je nachdem, welche Initiatives man gefahren hat, was dann eben auch mit anderen Ländern geteilt wurde.
Du hast jetzt das Thema Engagement aufgegriffen. Betreuungsseitig draufschauen, die Personen wurden eingestellt und starten dann an Tag 1 im Lager beziehungsweise als Driver. Was genau lag an der Stelle wirklich im Headquarter oder vor Ort in den Ländergesellschaften?
Also ich sag mal, das Onboarding, wenn wir damit mal starten, ich sag mal, eine generelle Session gab es für jeden vom HQ gesteuert, weil wie ich sage, auch im Onboarding, es gibt Themen, die für alle relevant sind. Das war dann HQ, Country und Warehouse. Rider wurde wieder innerhalb vom Country gesteuert. Am Anfang haben wir dann alle Prozesse, die hinterher kamen, wie Payroll und so weiter, auch alles im HQ gehabt. Das war dann irgendwie absolutes Chaos wegen dieser Länderspezifika und hatten tatsächlich auch dieses, okay, Payroll liegt bei HR, dann lag es bei Finance, dann lag es bei Ops. Also keiner wollte dieses Thema wirklich haben und irgendwann lag auch das dann in den Ländern, als es einmal aufgeräumt wurde, weil es ansonsten, glaube ich, einfach nicht funktioniert. So, und dann, sage ich mal, die overall HR-Data, ein Tech-Setup, wie ein Bamboo-HR, das lag bei uns im HQ. Aber, sage ich mal, so operative Rider-Systems, das lag dann auch wieder in den Ländern. Also kannst du dir eigentlich vorstellen, dass wirklich alles, was irgendwie day-to-day und operativ dann lief, in die Länder gedrückt wurde.
Was ich jetzt von dir verstanden habe, ist, ja, HR muss sichtbar sein und ja, HR muss auch gewisse Dinge durchdenken. Im Zwecke der Geschwindigkeit operativen Entscheidungsfindung die Businessbereiche wirklich mal machen lassen, enablen und nur einschreiten, wenn man muss. Und dann aber den richtigen Punkt abpassen, wo man sagt, wir haben es jetzt mal zugelassen, dass dann gewisses Chaos an der Seite entstanden ist. Dann aber in der richtigen Stelle wieder einzuspringen, das Thema wieder zu sich zu nehmen und dann auch in der Lage zu sein, so okay, und jetzt räumen wir einmal bewusst dieses Chaos auf.
Also diese Flexibilität bei den Ländern und einfach auch mal machen lassen, ich glaube, das ist super wichtig. Lesson learned ist auch noch, dass man halt am Anfang diese Basis gut schafft, gerade bei die Basics an HR-Daten. Liebe Grüße an die Nora an der Stelle. die das mit Bravour gemeistert hat, das ist super wichtig von Grund auf richtig zu machen, weil das Aufräumen im Nachgang ist schmerzhaft. Und wenn man das als Guideline auch den Countries mitgibt und da, sage ich mal, ein bisschen härter hinterher ist, dann erspart das an einiges an Arbeit am Ende.
Ich kenne jetzt Norad nicht, aber wenn ich mir gerade überlege, sie hat wahrscheinlich eine riesen Excel-Tapete übernommen mit wahnsinnig viel verschiedensten Personalstammdaten in unterschiedlichster Qualität gepflegt und dann die Aufgabe gehabt, diese zu migrieren. Ich krieg richtig Gänsehaut bei dem Gedanken.
Und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich auch keine Exercise war, für die wir ein halbes Jahr Zeit hatten, sondern wenn man dann einmal eine Headcount-Brücke richtig haben will, dann musste das relativ fix gehen. Aber ja, alles geht, Annika.
Aber nochmal auf dieser Tech-Seite bleibend, die Masse an Bewerbungen, von denen du gesprochen hast, wie habt ihr das eigentlich technisch gehandelt? Also wie genau kann ich mir das vorstellen?
Mit den Massen an Bewerbungen musst du dir auch vorstellen, ich habe ja schon davon gesprochen, wir hatten quasi am Anfang mal so eine Taskforce an Allroundern, die quasi alles gemacht haben. Die haben dann halt auch die ersten Leute geheiert und das Recruiting-Team aufgebaut. Und du musst dann auch vorstellen, wir hatten natürlich auch noch viel Manpower im Recruiting. Also wir hatten allein 75 Recruiter in Hochzeiten. Die können natürlich dann auch sehr viel verarbeiten, ne? Also es war far away von technisch irgendwie super fancy. Wir haben klassische Tools genutzt wie LinkedIn, Jobbörsen und so weiter, waren kreativ mit irgendwie Referral Friend, haben natürlich auch mit Blue Collar Companies zusammen abgearbeitet, aber das kam dann quasi schon zu spät. Also wir mussten quasi super schnell das irgendwie wie intern hinkriegen. Und das war dann halt, ja, also beim Boo HR hat dann irgendwann den Rahmen einfach gesprengt. Das hat nicht mehr funktioniert, weil wir auch in so vielen verschiedenen Ländern waren. Das war dann halt eher das Thema mit HR-Daten danach, weniger im Recruiting-Prozess. Im Endeffekt haben wir uns beholfen, unter anderem auch mit simplen Excel-Tools. Also das ist im Zweifel dann das Einfachste und Stabilste.
Ich habe ja auch immer riesengroße Freude an Excel. Jetzt nicht an allen Stellen unbedingt immer, aber es rettet einen hier und da doch auch gerne mal mehr, als man meint.
Nee, absolut. Und das war auch notwendig, auch als dann mit Bamboo HR irgendwann die Daten aufgeräumt werden mussten. Da war das gute alte Excel das bewährte Tool.
Sag mal, und nochmal für das Thema Bewerbung. Also wahrscheinlich muss jetzt nicht jeder einzelne Driver bei euch einen Lebenslauf einreichen. Ihr werdet ja jetzt wahrscheinlich nicht eine vierstellige Anzahl im Monat von Driver-Lebensläufen gehandelt haben, oder?
Nee, absolut nicht. Das war auch wirklich, kannst du dir eher vorstellen, ich kenne den, der kommt auch. Die sind da aufgeschlagen. Wir hatten nicht mal Sozialversicherungsnummer. Also das war ein anderes Hiring als das, was du dir jetzt im HQ vorstellst, definitiv.
Ich muss sagen, wenn ich das mal mit so klassischen Headquarter-Prozessen vergleiche, ich sag nicht, man sollte das Hiring auf alle Stellen so anpassen. Nichtsdestotrotz finde ich diese Portion Pragmatismus auch gerade mal total erfrischend, sich das in so Umfeldern anzuschauen, weil man sieht, es geht auch anders.
Absolut. Und ich glaube, wie du sagst, auch so für White Collar kann man sich da eine Scheibe dran abschneiden. Da sind, glaube ich, 15 Minuten intensives Gespräch mehr wert als vielleicht der 17. Case. Absolut.
Eine Frage, die sich bei mir zu dem Tech-Setting jetzt auftut. Annahme bei mir wäre jetzt, ihr hattet Bamboo HR, ihr hattet dann wahrscheinlich noch x lokale Systeme, mit denen ihr Fahrer, Fahrerinnen gemanagt habt, quasi lokal.
Genau, wir hatten viele lokale.
Gab es, bevor ihr dann in die Restrukturierung gegangen seid mit Gorillas, gab es an irgendeiner Stelle diesen Punkt, an dem ihr gesagt habt, ihr plant gerade in eine Large-Scale-Lösung zu überführen, also wirklich sowas wie Workday, SAP SuccessFactors oder Oracle?
Ja, das gab's, das wurde auch schon gestartet. Wir wollten Workday ausrollen, weil das dann, sag ich mal, diese Skalierung auch hätte mitgemacht. Das wäre über alle Länder hinweg gegangen, also das hätte uns einiges erleichtert. Nur, wie du selber weißt, diese IT-Lösungen, die dauern natürlich auch ein bisschen, das Ganze umzusetzen, beziehungsweise kosten eine Menge Geld, so dass wir dann erstens auch schon irgendwann zu spät waren und dann gesagt haben, naja, mit Rolle rückwärts, more sustainable growth und eher rückskalieren, dass das keinen Sinn mehr für uns gemacht hat. Aber hatten wir tatsächlich auf der Agenda und hatten wir auch schon gestartet.
Ja, spannend. Ich würde jetzt mal irgendwie aus dem Kopf sagen, wahrscheinlich ähnlich, irgendwie mit ambitionierter Timeline, dass man für so einen Rollout immer noch gute 9 bis 12 Monate bleiben würde und dann, wie gesagt, immer noch super ambitioniert unterwegs ist, bis man dann das Tool wirklich live hat. Dann hat man nochmal Hypercare dahinter, etc., etc.
Absolut. Und das hätte sich in dem Moment dann auch nicht mehr gelohnt. Wie gesagt, wir haben uns dann super krass aufs Wesentliche fokussiert und dann kommt man halt sehr schnell zurück zu diesem, was für Rollen sind Mission Critical, was für Tools sind Mission Critical, na, geht's nicht auch mit dem Excel, ging ja bisher so, also ne, da wird man, glaube ich, dann sehr schnell wieder pragmatisch.
Wir haben jetzt immer wieder das Thema Wachstumsschmerzen genannt. Was sind deine, ich sag mal, Top-Wachstumsschmerzen gewesen? Also wirklich das, wo du sagst, puh, das war jetzt echt wahnsinnig schwierig durch dieses große Wachstum.
Ich kann es nur wiederholen. Nummer 1 tatsächlich Payroll, insbesondere bei Blue Collar. Nummer 2 das Thema HR Data und Systems, weil es mich dann auch bei meinem Einstieg eingeholt hat, dass man da gar keinen Überblick mehr hat und dass auch eine Restrukturierung ohne diese Basis gar nicht mal so einfach ist. Und ich glaube, Nummer 3 ist das Thema, naja, wie man Kultur, Kommunikation und Mitarbeiterengagement einfach so weiter aufrechthält, wenn man so schnell wächst. Das fand ich schon auch sehr, sehr faszinierend. Da würde ich sagen, es war ein Wachstumsschmerz, der sehr gut gemanagt wurde. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend.
Da muss ich wirklich sagen, eine wahnsinnig spannende, aber auch herausfordernde Zeit bei Gorillas.
Nächstes Mal dann die Skalierungsphase von null an. Sind die Learnings da?
Vielen, vielen Dank für die heutige Folge. Ich bin total geflasht von ganz vielen Insights, die du mir heute gegeben hast. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, denen sich eine People-Funktion dann stellen muss. In diesem Sinne nochmal tausend Dank, dass du heute da gewesen bist. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
So, da sind wir wieder. Ein Interview, was mir total viel Spaß gemacht hat. Und ich kenne Carmen jetzt schon ein bisschen und wir haben uns auch über einige Themen schon öfter ausgetauscht. Aber auch da wieder so ein Podcast gibt einem natürlich das Mandat, nochmal ganz anders reinzufragen. Ich ziehe echt den Hut davor, wie die das gemanagt haben. Auch mit reduziertem Team, ganz, ganz harter Priorisierung von Themen. Aber ich bin jetzt mal kurz ruhig. Anjali, was sind denn deine Takeaways oder hat dich irgendwas ganz besonders überrascht?
Ja, was heißt überrascht? Also erstmal danke für das Interview. Das war sehr spannend. Für mich wieder so krass cool zu sehen, dass obwohl du auf den Datenthemen bist und denkst, dass du die Daten verarbeitest, es bringt halt nichts, wenn ihr euch vorher nicht gemeinsam über die verschiedenen Standorte aufs gleiche Datenmanagement geeinigt habt. Also ist für mich immer dieses krasse Thema, was mir wieder zeigt, du musst einfach so krass viel Abstimmung machen und manchmal vielleicht auch einfach die KPIs vorgeben und sagen, das ist die Art und Weise, wie wir die Daten behandeln. Das finde ich total spannend. Und natürlich für mich als Admin, also als Personalerin mit einem sehr großen Admin-Herz, das Thema, was ich ja schon so oft angesprochen habe, dass die Kommunikation zwischen Recruiting und Talent Acquisition und dem Operations-Team halt sichergestellt werden muss. Ja, so ein bisschen, wie ich es eben schon am Anfang meinte, dass dann die Payroll auf einmal das Thema ist, weil der ganze Fokus darauf geht, wie können wir die Leute beschaffen und gar nicht geguckt wird, ist der hinterliegende Systembau gut. Also es ist ja auch genau das, was ich ganz, ganz oft in meiner Beratung sehe, dass die Prozesse, die personaloperativen Prozesse einfach gar nicht das leisten können, was vorne erwartet wird. Und da einfach ganz oft nicht dran gedacht wird. Also hier vielleicht ein HR-Ungeschminkt-Tipp. Wenn ihr Hypergrowth macht und wenn ihr krass viele Leute heiert, was ja ganz, ganz toll ist, guckt aber einmal, dass ihr die Opsis mit ins Boot holt, dass da vielleicht jetzt 50% mehr Payroll-Kapazität benötigt wird. Das können die nicht einfach so machen. Da braucht man vorher Prozesse für.
Was ich aber auch nochmal on top mitgeben möchte, Carmen beispielsweise ist zwar Quereinsteigerin im HR, aber ein sehr, sehr, sehr erfahrenes Profil. Und auch damals, vor Carmens Zeit, war auch eine sehr erfahrene CHRO auf dieser Rolle. Und was ich finde, was ein Takeaway daraus sein muss, Hypergrowth wird schmerzen. Man bekommt es nicht super elegant hin. Es gibt immer ein, zwei Themen, die man ausmerzen kann, weil man sagt, man setzt eben sehr erfahrene Profile bereits auf die Rollen. Aber auch da seht ihr, sogar bei riesig erfahrenen, ganz, ganz starken Profilen gibt es Themen, wo man einfach sagt, Hypergrowth kann, mit Verlaub gesagt, echt Wachstumsschmerzen mit sich bringen. Meine Eltern würden jetzt sagen, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das ist ein schöner Allmann-Spruch, aber ich finde, er stimmt total beim Hypergrowth.
Ich sehe es jetzt in meiner Beratung, 90% der Fälle, wo ich wirklich reingehe, ist in diese Wachstumsschmerzsachen, weil ganz oft gar nicht weitergedacht wird. Also es werden dann ganz, ganz viele Leute geheiert und es wird nicht darüber nachgedacht, dass ich dann mehr Onboarding-Kapazitäten brauche. Es wird nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt nicht mehr 50 Mitarbeitende bin, sondern 200, ich andere Kommunikationswege brauche, um die Teams abzuholen. Dass ich auf einmal mehr Teamleads brauche, die führen. Und ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, klar. Aber ich glaube schon, dass wenn du vorausschauende Personalarbeit machst, du zumindest dir überlegen musst, wirklich banales Beispiel, mein Onboarding-Prozess, wo ich jeden einzelnen onboarde, funktioniert halt nicht, wenn ich 15 Starter habe.
Total.
Und der funktioniert schon gar nicht, wenn ich 50 Starter habe.
Total.
Also ich muss die ja auch in die Kultur integrieren. Und das geht ja auch viel, viel schwieriger, wenn ich ein Team habe, wo auf einmal 7 neue Leute sind statt einer.
Stimme ich dir total zu. Also das Thema Prozesse end-to-end denken, bin ich bei dir. Ich will nur noch mal unterschreiben, wenn ihr in einem Hypergrowth-Setting euch mal hier und da die Finger verbrennt, euch mal was auf die Füße rauscht, es ist okay. Und es gibt auch Themen, wenn ich an die Zeit zurückdenke bei About You, wo wir den Headcount verdoppelt haben und gleichzeitig ein IPO, man muss super hart priorisieren und dann gibt's Themen, die laufen echt ungeil, wo man sagt, die hätte ich auch gerne anders, aber man hat an der Stelle weder Kapazität noch Zeit noch irgendwas dazu. Du bist so im Tunnel. Dann gibt's eben Themen, die nicht 180%ig toll laufen und die musst du dann aber, sobald du die Kapazität hast, natürlich im Nachgang glatt ziehen. Das wird dann auch nervig, das dauert dann an der Stelle, aber es gibt eben so Situationen, wo ich sage, Hypergrowth ist nichts für Perfektionismus. Seid euch dem bewusst, macht diese Themen bewusst und hebt ganz klar eure Hand in die Richtung, hey, das können wir jetzt schon so machen, aber es wird an der und der und der Stelle eben clashen. Wenn ihr einen Auftrag kriegt, den ihr total mit, ich sag mal, heißer Nadel stricken müsst, ich sag ja immer den Jenga-Turm, wo unten dann nur ein einziges Teilchen liegt und ihr baut immer höher, ja, surprise, dann fällt er irgendwann um. Und dann muss man einfach vorher gewusst haben, was passiert, wenn das gute Stück umfällt? Was sind dann für Risiken? Und wie räume ich es dann nach hinten raus wieder auf? Und da bin ich immer Fan von, das auch einmal zu kommunizieren, dass alle Beteiligten am Tisch sitzen und sagen, jo, haben wir verstanden und wir gehen jetzt gerade dieses Risiko bewusst ein, weil wir dieses Wachstum, whatever, ermöglichen wollen.
Das stimmt natürlich, ne? Hypergrowth, da muss man auch mal Mut zur Lücke haben. Ihr Lieben, wir werden natürlich in der Retention-Staffel, also nächste Staffel, natürlich eine eigene Folge mit dem Thema Wachstumsschmerz vermeiden haben oder beziehungsweise was ist Wachstumsschmerz, was kann ich dagegen machen. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt haben wir erstmal darüber gesprochen, wie kriege ich denn den Hypergrowth überhaupt hin? Worauf muss ich achten? Ich fand es super, super spannend und auch wieder sehr schön praxisangewendet.
Tausend Dank auch nochmal an Carmen, die auch schon eine ganze Weile nicht mehr in der Rolle ist, die jetzt mittlerweile eine andere Rolle angenommen hat, wie ihr am Anfang gehört habt, und trotzdem gesagt hat, hey, ja, das Thema liegt mir am Herzen, ich komme gerne bei euch in den Podcast. Also da nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Mir hat es echt Spaß gemacht und ich fand es eine ganz tolle Folge.
Damit bleibt mir nur noch zu sagen, Carmen, danke aus der Ferne. Annika, danke fürs Organisieren und Interviewen und Teilen. An alle da draußen, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Folgt uns gerne über LinkedIn, folgt uns individuell, auch über LinkedIn, weil wir sind einfach HRlerInnen und wir sind nur auf LinkedIn unterwegs. Folgt uns im Newsletter über info@hr-ungeschminkt.de. Wir freuen uns über Feedback und Happy Week für euch alle.
Happy Week. Tschüss.